Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, meinem richtigen Radiosender Radio X. Hörerfenster, heute wieder mit der Greenpeace-Gruppe Frankfurt. Wir werden uns heute mal ein bisschen mehr einem lokalen, regionalen, aber auch ja, umweltpolitisch weitreichenderen Thema widmen. Es wird um die Mobilität gehen, um die nachhaltige Mobilität. Der Titel der Sendung ist im Kern gesund, Maßnahmen für gesunde Mobilität in Stadtzentren. Im Kern gesund, 10 Maßnahmen für eine gesunde Mobilität in Deutschlands Stadtzentren ist der Titel von einer Broschüre, die Greenpeace Deutschland zum Start von ihrer neuesten Mobilitätskampagne herausgegeben hat. Es geht dabei um eine Wende hin zu einer hohen Lebensqualität in unseren Städten. Und zwar durch eine umweltverträgliche und gesunde Form von Mobilität. Am 30. September hatten wir dazu den Rossmarkt in eine Fläche mit einer veränderten Nutzung umgewandelt. Wir hatten einen Rollrasen verlegt, es wurde ein Kicker aufgestellt, es gab Liegestühle, ein zum Ballpool, zu einer Kaffeebar und zum Spieltisch. Umgewandeltes Auto sollte die Leute, die Passanten zum Aufenthalt oder zum Innehalten, zum Stopp animieren. Eine Woche vorher hatten wir uns bereits am 24.09. An dem sogenannten Parking Day beteiligt, der von einem lockeren Klimabündnis hier in Frankfurt organisiert wurde. Den Parking Day gibt es schon einige Jahre, ist normalerweise immer am dritten Freitag im September jeden Jahres, und das haben wir jetzt eine Woche verschoben, weil am 17. September die CETA-TTIP-Demo hier in Frankfurt stattgefunden hat. Organisiert hatten diesen Parking Day hier in Frankfurt Aktivisten, Engagierte vom ADFC, BUND, Klimatag war dabei, Martimobil, Transition Town und der VCD. Und dabei haben wir eben Parkplätze in Aufenthaltsräume umgewandelt. Heute wollen wir das Thema Stadtmobilität vertiefen, und dazu habe ich Gäste hier im Studio. Das ist einmal der Bertram Giebeler, er ist verkehrspolitischer Sprecher und Radverkehrsberater vom ADFC, das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Frankfurt. Hallo Bertram.
Hallo.
Und dann habe ich noch den Matthias Biemann vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland. Er ist hier Aktivist hier in Frankfurt vom VCD und im Landesvorstand vertreten. Hallo Matthias.
Hallo.
Ja, ich möchte jetzt noch ein paar kurze Daten, Fakten, wie auch immer, zur Mobilitätskampagne von Greenpeace Deutschland liefern. Es gibt ein neues Mobilitätskonzept, und da geht es dann eben darum, dass es nicht nur weniger Autos in Deutschland, in den Innenstädten geben soll, sondern auch ein Konzept entwickelt werden soll, um das Leben, das Arbeiten, das Wohnen in Städten attraktiver zu machen für Fußgänger und auch für Radfahrer. Das Angebot im ÖPNV muss ausgeweitet werden, weitere Carsharing, Bikesharing-Modelle entworfen werden. Es soll mehr Platz für Menschen geben, mehr Räume für Erholung, Bildung, Kultur, Sport, verbesserte Aufenthaltsqualität in Städten und auch bisschen eine Umwandlung dessen, was so in Städten, in Stadtzentren passiert. Das hört sich alles so nach Schlagworten an. Ich hoffe, wir können die im Laufe der Sendung füllen. Messungen von Greenpeace Deutschland im Frühjahr 2016 es wurden in 12 deutschen Städten Messungen durchgeführt, und die haben eben ergeben, dass Frankfurt mit zu den Städten gehört, in denen die Luft am stärksten mit gesundheitsschädlichen Stickstoffdioxid, NO2, belastet ist. Die Grenzwerte der EU liegen dabei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel, 200 in der Spitze. Und der Grenzwert der EU von 40 Mikrogramm wird von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, sogar noch niedriger angesetzt. Das sind nämlich 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die Höchstwerte, die in Frankfurt von Greenpeace gemessen wurden, waren am Börneplatz mit 108,51. Der Jahresmittel liegt bei knapp über 90. Der niedrigste Wert war im Jahresmittel bei 41,57, das muss jetzt nicht jede Stelle nach dem Komma, aber so in der Größenordnung, am Otto-Hahn-Platz. Selbst auf dem Römerberg, wo ja eigentlich kein Verkehr direkt ist, gibt es noch einen durchschnittlichen Wert, der höher als diese 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahr liegen. Und laut der Studie ist die NO2-Belastung für Radfahrer, Radfahrerinnen generell sehr hoch, selbstverständlich eben auch für Kinder, Erwachsene auch. Deshalb jetzt mal meine Frage an den Wärter, woran liegt es und wie könnte da Abhilfe geschaffen werden?
Na gut, jetzt die Belastungen von Stickoxiden und auch Feinstaub sind ja zu einem recht großen Teil auf den Verkehr zurückzuführen, also auf den motorisierten Verkehr. Und natürlich kann man das nur eindämmen, indem ganz einfach weniger mit Autos gefahren wird, mit welchem Typ auch immer. Das ist erstmal ganz einfach eine zwingende Voraussetzung letztendlich, um diese Werte in den Griff zu bekommen. Nun ist es so, Radfahren ist natürlich auch eine Lösung, um dem beizukommen, wobei man sagen muss, die meisten Leute, die heute Radfahren, es werden ja in den Städten immer mehr, machen das jetzt nicht in erster Linie der Umwelt zuliebe, sondern weil es einfach einfacher, schneller, bequemer und praktischer ist. Da, im Grunde genommen ist das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.
Wie stellt sich denn die Situation im Radverkehr generell oder aus Sicht vom ADAC grundsätzlich hier in Frankfurt dar? Ich meine, es gibt ja Erhebungen, wie viele Verkehrswege mit dem Rad zurückgelegt werden. Die scheinen ja für Frankfurt doch noch relativ überschaubar zu sein. Liegt es an der Infrastruktur? Liegt es an dem Willen, am guten oder schlechten Willen derer, die mit dem Rad unterwegs sind? Oder wie seht ihr das vom ADFC?
Also in Frankfurt ist immer der Anteil des Radverkehrs jetzt mal so im Vergleich zu anderen größeren Städten in Deutschland gar nicht mal so schlecht. Also wir haben ja einen sogenannten Model-Split-Verkehrsmittelwahl, so nennt man das im Fachjargon, von knapp 15%. Das ist nicht schlecht. Es gibt Städte wie Bremen oder so, die liegen deutlich drüber. Andere wie Ruhrgebietstädte deutlich drunter. Oder auch Stuttgart wegen seiner ungünstigen Topografie.
Da gibt es viele Hügel, das weiß ich aus Erfahrung.
Im internationalen Vergleich gibt es so ein paar Ausreißer, die man vielleicht auch schon aus der Presse kennt, also Kopenhagen oder niederländische Städte am Groningen mit über 60% Radverkehrsanteil. Das sind natürlich Werte, da träumen wir nur von und hätten wir gern, also wir hätten durchaus gerne niederländische Verhältnisse hier. Und jetzt ist halt die Frage, wie kommt man dem näher und wie kriegt man es hin, dass in einer wachsenden Stadt auch die Stadtpolitik einsieht, dass das nur mit einem Verkehrsmittel zu bewältigen ist, was wenig Platz braucht. Das ist für uns im Moment in einer Stadt wie Frankfurt, aber auch in München oder Düsseldorf ist das Hauptargument. Radverkehrsinfrastruktur muss nicht allzu viel Geld kosten und auch nicht allzu großspurig sein. Und um 1.000 Radfahrer von A nach B zu bekommen, ist wesentlich weniger Beton nötig, als 1.000 Autofahrer von A nach B zu kriegen.
Welche sind da denn so besondere Kritikpunkte oder kritische Punkte im Radverkehr hier in Frankfurt? Ich meine, jetzt nicht nur alleine im Hinblick auf das, was die Stadtpolitik macht oder nicht macht, sondern auch so letztendlich auch ein Stück weit mit dem Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer, sprich Autofahrer oder teilweise auch vielleicht Fußgänger.
Es gibt so ein paar Punkte in Frankfurt, die wirklich gruselig sind für Radfahrer. Zum Beispiel die ganze Situation rund um den Hauptbahnhof. Da gibt es also praktisch keine Radverkehrsführung. Es gibt Lieferverkehre aller Art. Es gibt also Autofahrer unter Stress, weil es ja auch einer der Hauptpendlereinfallsrouten ist. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, das ist absolut unterirdisch. Ja, es gibt andere Stellen, die ganz gut gelöst sind oder Stellen, wo sich jetzt in letzter Zeit was getan hat. Aber natürlich, wie gesagt, auch breite Bereiche, wo es für Radfahrer nicht nur unkomfortabel, sondern richtig unsicher und gefährlich ist zu fahren.
Matthias, der VCD arbeitet ja jetzt nicht nur zum Thema MIV, also motorisierter Individualverkehr. Ihr habt ja sicher das Thema Radverkehr, Fußweg auf eurer Agenda. Wie schätzt ihr die Situation hier ein?
Ja, der VCD ist ja im Wesentlichen der Verkehrsclub für alle Verkehrsteilnehmer, wie wir uns immer nennen. Also wir wollen auch dafür sorgen, dass eben nicht nur der MIV Vorteile hat, sondern es geht auch um den ÖPNV und um Radfahren und Fußgänger. Die Situation ja in Frankfurt ist sehr stark geprägt natürlich durch den Autoverkehr, das wissen wir alle. Auch der Fußverkehr hat sogar noch einen sehr hohen Anteil. Wenn man so die Statistiken sieht, sind die Fußgänger auch gut repräsentiert mit 30% aller Wege. Nicht der Strecke, aber immerhin der Wege. Und wir wollen, dass auch weiterhin der Fußverkehr ein gutes Standing hat, aber auch der Radverkehr und der ÖPNV weiter wachsen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, um überhaupt eine verkehrsfreundliche Mobilität hinzubekommen. So müssen zum Beispiel eben dann auch, müssen wir selbst auch mehr uns dahin bewegen, dass wir multimodal unterwegs sind. Das heißt, so nicht mehr so eingeschränkt nur auf einen einzigen Verkehrsträger uns zu fixieren, sondern die Verkehrsträger intelligent zu nutzen und zu kombinieren. Also zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, ÖPNV benutzen und wenn es denn notwendig ist, auch ein Auto zu haben oder ein Auto zu benutzen, dann auf E-Mobilität und auf Carsharing in dem Zusammenhang zurückzugreifen, denn jedes Auto, das nicht in den Straßen parkt, bringt Platz für andere Nutzungen, zum Beispiel ganz wichtig für den Radverkehr. Wir brauchen ja auch in Zukunft bessere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zum Beispiel. Da würde sich anbieten, Parkplätze umzuwandeln. Wir brauchen mehr Schutzstreifen für Fahrräder. Wir brauchen mehr Raum auch für das öffentliche Leben und für Fußgänger in dem Zusammenhang. Und deswegen plädieren wir eben für dieses Thema Multimodalität ausbauen.
Ja, Stichwort Ausweisung von Schutzstreifen, Fahrradparkhäuser oder Fahrradabstellplätze besser gesagt, aber da den Schwenk jetzt gleich zum Parkhaus. Es gibt ja wohl ein neues Parkhaus am Bahnhof, am Hauptbahnhof, Südseite. Hat das jemand von euch schon mal benutzt? Also ich kenne es jetzt nur vom Vorbeifahren. Ich stelle mal ran, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl noch dabei.
Ich schon, ich war schon mal
drin. Bertram war ich das jetzt.
Es ist halt so, dieses Rad, das kann man ja mal offen sagen, es hat ein paar Akzeptanzprobleme. Das Fahrradparkhaus. Das liegt zum einen an der Lage und also weil es nicht sehr nah an dem Bereich ist, wo die meisten Leute in den Bahnhof rein wollen. Und dann kommt noch dazu, dass es im Moment die Gesamtsituation auf der Südseite des Bahnhofs so chaotisch ist, dass man gar nicht mitkriegt, dass da ein Fahrradparkhaus ist. Wir kritisieren auch, dass sich die Träger, das ist ja letztendlich die ABG, die das trägt, dass sie sich einfach nicht
einfallen lassen. ABG, das ist diese Wohnungsbaugesellschaft hier in Frankfurt, ja.
Die sind Betreiber dieses Parkhauses und haben, man kann es mal so sagen, von der Stadt so ein bisschen aufs Auge gedrückt bekommen, da auch diese Fahrradparkanlage zu machen. Und jetzt müssen sie eigentlich konsequenterweise ein bisschen was dafür tun, dass sie mehr bekannt wird. Das machen sie aber nicht. Und wir sehen dann teilweise ein gähnend leere Fahrradparkanlage, da könnten die Betreiber wirklich mal was tun. Das ist auch nicht keine intellektuelle Überforderung, da was zu machen. Aber finden wir traurig, weil wir hätten natürlich schon auch ganz gerne, dass das akzeptiert wird. Das ist die erste größere Anlage dieser Art in ganz Frankfurt.
Ja, wenn ich mich selber dann an der eigenen Nase nehme, ich befestige mein Fahrrad selten am Bahnhof, sehe aber, dass diese ganzen Haltegeländer oder Verkehrszeichen immer noch so voll sind, wie sie vorher waren.
Ja, gut,
wie viele Stellplätze gibt es denn da? Weiß das jemand von euch?
Im 400 in dem Park.
400, das ist schon.
Und
das ist kostenfrei?
Nein.
Okay.
Ja, das kostet was, wobei ich jetzt das ist ja gedacht eigentlich so für Auspendler, die vom Bahnhof aus dann mit der Bahn etwa nach Wiesbaden oder nach Karlsruhe oder was. Es gibt ja auch 80.000 Auspendler aus Frankfurt jeden Tag. Hm. So, und das ist an sich, ist das Angebot fair, sage ich jetzt mal, 1 Euro am Tag, 10 Euro im Monat, 100 Euro im Jahr. Ich finde, da kann man nicht meckern, das ist kein Nepp. Und trotzdem, also die Stadt müsste was dazu tun, das Ding stärker bekannt zu machen. Also wir tun es in unseren Medien, tun wir, was wir können. Aber da sind andere jetzt, die es betreiben, sind auch gefragt, da für mehr Bekanntheit und auch für ein vernünftiges Drumherum zu sorgen.
Ja, aber das ist ja auch nur,
Matthias,
ja, das Fahrradparkhaus ist ja auch nur ein Punkt am Hauptbahnhof. Es müsste ja viel mehr Abstellmöglichkeiten insgesamt in der Stadt geben, gerade an den S-Bahn-Haltepunkten, überall an den U-Bahn-Bahnhöfen. Da mangelt es ja überall am Platz. Da muss generell etwas getan werden. Dass das jetzt noch unbekannt ist, ist ganz klar. Also ich kenne auch kaum jemanden, der überhaupt weiß, dass es dieses Parkhaus gibt. Es gibt keine Werbung dafür. Aber es gibt überhaupt bisher noch kein einziges solches System in Frankfurt. Dass das nicht sofort einschlägt, ist auch klar.
Ja, ihr hattet es vorher kurz angesprochen, Ausweisung von Schutzstreifen. Da ist ja doch in letzter Zeit ein bisschen was passiert, oder?
Ja, das sind also einige, die ganz, wo wir sagen, das haben sie gut gemacht. zum Beispiel an der Mainzer Landstraße jetzt, die ich kenne Beschäftigte in den großen Medienbetrieben an der Mainzer Landstraße, also Deutscher Fachverlag und die ganze Sozietätsgruppe, die waren richtig begeistert, dass das jetzt endlich mal gemacht wurde. Schutzstreifen werden, sagen wir mal so, von dem rollenden Autoverkehr respektiert, haben aber immer das Problem, dass sich Leute dann draufstellen. Also insbesondere die Lieferfahrzeuge, die ja nun immer mehr werden. Da haben wir generell ein Problem, das ist nicht nur in Frankfurt so, das ist in allen großen Städten schwierig. Ist auch nicht immer so leicht zu lösen. Da müsste die Polizei mal andere Prioritäten setzen, wem sie in Knollen verpasst. Weil das ist also so, man wird ja dann als Radfahrer zu richtig riskanten Manövern gezwungen, wenn dieser Schutzstreifen blockiert ist.
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen mit diesem Parken auf Radwegen. Ich meine, natürlich nochmal diese Unterscheidung zwischen der Politik, die bestimmte Sachen in Szene setzen kann oder auch nicht. Aber es ist ja ein Stück weit eine Frage derer, die zum Beispiel mit dem Auto unterwegs sind oder überhaupt mobil unterwegs sind. Ich meine, es gibt da für mich immer das leuchtende Beispiel, wenn ich die Flößerbrücke die ist die Brücke vor der Eisenbahnbrücke Richtung Offenbach, wenn da von der Sachsenhäuserseite rüberkommen mit einem ziemlichen Tempo, weil die Ampel gerade grün hat und ich drüber kommen möchte und vielleicht es noch schaffe, von keinem Rechtsabbieger umgenietet zu werden, dann komme ich auf einen Radweg, der in der Regel zugeparkt ist. Und ich finde es nicht nur ärgerlich, sondern hochgradig gefährlich, weil ja der entsprechende Autoverkehr mit einer entsprechenden Geschwindigkeit da über diese Brücke rüberkommt. Was soll denn da passieren, damit solche Dinge eben auch ein bisschen ausgemerzt werden?
Also die Stelle, die du gerade angesprochen hast, kenne ich auch. Und da hilft eigentlich nur eine technische Lösung, sprich eine Abpollerung. Sowas hat man gemacht vor dem Hotel an der Eschenheimer Tor, weil da ständig die Taxifahrer auf dem Radstreifen standen. Und in dem von dir angesprochenen Fall sind es meistens Gäste einer bestimmten Kneipe, die sich dann einfach hinstellen. Und da hilft eigentlich nichts anderes, als das technisch zu unterbinden.
Stichwort, wir hatten vorher das schon mal was eben zu dem Thema im Moment ganz gut passt, ich muss jetzt dazu sagen, wir haben diese Sendung vorproduziert, das ist eine Woche, bevor ihr sie tatsächlich hört. Am Freitag, 21. haben wir sie aufgenommen, 28. Oktober heute wird es gesendet und eine Woche vorher war die UN-Konferenz zu Habitat 3, da ging es eben auch um lebenswerte Städte, die Entwicklung von Städten, Großstädten, dass eben Mitte dieses Jahrhunderts rund 70% der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Das heißt ja, dass da immense Anforderungen auf die Städte zukommen, um ein attraktives Stadtleben zu gewährleisten und letztendlich auch ein gesundes. Es gibt da ja zig Beispiele, die man so vielleicht als Leuchttürme bezeichnen kann bei der Stadtentwicklung. Verkehr ist natürlich viel Stadtentwicklung weltweit. Welche sind denn das? Welche Städte kann man da aufzählen? Matthias,
gut,
hast du da eine Liste im Kopf?
Es sind natürlich Städte, die jetzt auch in der letzten Zeit immer wieder im Gespräch waren. Zum Beispiel auch Paris, das jetzt das Seenufer sperren wird. Oder auch New York, das sich auch weiterentwickelt hat in der Vergangenheit. In denen einfach Maßnahmen ergriffen wurden, um auch den Menschen wieder mehr Platz zu geben, um die Lebensqualität zu verbessern. Ähnliches hat ja durchaus jetzt auch die neue Koalition in Frankfurt vor, die ja am Untermainkai auch sperren will, die Straße, um dort eben im Wesentlichen das Thema Lebensqualität in den Vordergrund zu bringen. Es darf sich aber eben nicht nur auf solche einzelnen Stellen begrenzen, sondern es muss über die ganze Stadt geführt werden. Wir fordern schon seit längerem, dass besonders auch eben für den öffentlichen Raum und für Fußgänger eine Kampagne gestartet wird, sodass zum Beispiel auf wichtigen Fußwegen auch Fußgängermagistralen entstehen, auf denen Fußgänger Vorrang haben im Thema Ampelschaltung. Schönes Beispiel ist, wir sind ja hier in Bockenheim, der Weg vom Westbahnhof rüber zur Leipziger Straße, da ist diese Ampel am Kurfürstenplatz, die den Fußgängern immer wieder eine Barriere bildet, die lange Rotzeiten hat, was überhaupt nicht sein müsste. Solche Strecken müssen ausgebaut werden, dass ein zügiges Gehen möglich ist. Dort müssen Aufenthaltsflächen noch geschaffen werden, auch für Leute, die schlecht zu Fuß sind. Und es muss darauf geachtet werden, dass ausreichend breite Flächen zur Verfügung sind, auch mit Grün, mit Spielmöglichkeiten für Kinder dazwischen. Also es muss über die gesamte Stadt ein anderer Plan gelegt werden, nicht zu stark auf den motorisierten Individualverkehr fixiert, sondern mehr wieder auf die Leute, die zu Fuß gehen und die mit dem Fahrrad fahren, sodass Nahmobilität, was ja in der letzten Zeit immer wieder beschworen wird, und die Stadt der kurzen Wege auch tatsächlich möglich werden.
ja, leuchtendes Beispiel. Bertha, ich habe jetzt dieser Tag gelesen, der ADFC war wohl vor kurzem, hat sich nicht der ADFC Mitglieder von euch, Mitgliederinnen, waren in Chicago und haben das so ja, besonders hervorgehoben. Kopenhagen gilt gemeinhin als Eldorado der Radfahrer, Radfahrerinnen. Wie schätzt ihr denn das ein? Also ich meine, es gibt sicher in Deutschland Städte, das hattest du ja vorher schon mal angedeutet, die besser und schlechter sind wie wir. Wie könnte Frankfurt sich denn an diesen Leuchttürmen orientieren? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Ich meine, es ist sicher manchmal eine Frage der Topografie, ob so eine Stadt attraktiv ist für Radverkehr.
Also es gibt grundsätzlich, macht es keinen Sinn, jetzt alles das zu kopieren, was zum Beispiel in einer Stadt wie Kopenhagen oder auch in bestimmten holländischen Städten gemacht wurde, weil das geht auch schlichtweg nicht. Die haben eine andere Siedlungsstruktur und teilweise eine ganz andere Städtebaugeschichte. Auch natürlich Chicago zu kopieren macht auch nicht viel Sinn, allerdings in einer bestimmten Hinsicht schon, weil dort sagen wir mit einer sehr großen politischen Werbe und Durchsetzungskraft von niedrigstem Niveau aus viel geschafft worden ist. Das muss man schon sagen, dass da ziehen wir den Hut. Das, also, weil sowas ist in einer amerikanischen Stadt nicht so ganz einfach. Und trotzdem, man muss sich natürlich schon angucken, also bestimmte Lösungen in Ländern, die in der Richtung weiter sind, das in Kopenhagen, nur mal so ein Beispiel zu nehmen, gibt es eine Straße, die hier mit der Bockenheimer Landstraße ungefähr vergleichbar ist, die jetzt für den Radverkehr Vorrang hat, also eine richtig breite Straße mit einem Radverkehrsaufkommen von bis zu 40.000 am Tag. Das entspricht ungefähr der A45 hier in Mittelhessen.
Also Autos jetzt?
Nein, Radfahrer.
Radfahrer, ach.
Ja, okay. Das geht, wenn man ein vernünftiges Angebot schafft und dann nehmen die Leute das massenhaft wahr. Und Sie wissen ja, Dänemark ist ein Land, wo es in der Regel kälter und dunkler ist als Deutschland. Also am Wetter liegt es nicht. Ja, und es gibt verschiedene Dinge, die man dort, wo man sich das abgucken kann. Viele Stadtplaner tun das übrigens auch, so ist es ja nicht. Und dann muss man es auch irgendwann mal durchsetzen, auch wenn es mal einen Parkplatz kostet oder mal einen Streifen für den Autoverkehr.
Stichwort nochmal Kopenhagen, da wird ja auch, die haben ja wohl ein ziemlich gut ausgebautes Netz an Schnellradwegen. Das ist ja jetzt hier auch im Gespräch. Was mir so spontan einfällt, ist die Strecke Frankfurt-Darmstadt. Aus Sicht vom VCD, ADFC, könnt ihr beide was sagen, sinnvoll, wenig sinnvoll. Also ich meine, ich denke mir halt, Pendler, ja, schön und gut, aber wer fährt morgens, was weiß ich, 6, 1,5 Stunden? Ich brauche wahrscheinlich länger inzwischen in meinem Alter.
Ich erlaube mir dazu mal was zu sagen, weil ja. Ich war ein klein wenig das begleitet. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, denn es geht ja nicht nur darum, dass Leute die komplette Strecke von Darmstadt bis nach Frankfurt fahren, sondern es liegt ja da eine ganze Menge in der Mitte. Es liegen große Gewerbezonen wie Langen, Dreieich und so an dieser Strecke und es wäre an sich eine sinnvolle Maßnahme, das mit einem Radschnellweg zu verbinden. Das Problem ist aber, wie macht man das? Und das ist dort denkbar unglücklich gelaufen. An sich geht sowas nur, wenn das Land, mindestens das Land Hessen, sich den Hut aufsetzt und sagt, okay, wir übernehmen da die Führung, auch einen Teil der Finanzierung, so wie man das in Nordrhein-Westfalen bei diesem Ruhrgebietsschnellweg RS1 gemacht hat. Ansonsten kriegen sie nie 7 Kommunen unter einen Hut. Der eine will das will links rum, der andere rechts rum und werden die sich nicht einig und dann passiert nichts. Und so ist das leider jetzt in diesem Fall gelaufen.
Ja. Das zeigt sich gerade auch. Ja. Ja, das zeigt sich dann auch eben gerade, wenn man eben das anguckt, was die Wünsche der Städte sind, nämlich dass die Radwege teilweise mitten durch die Ortskerne gehen. Das klingt zwar im ersten Moment erstmal gut, aber für einen Radschnellweg ist das nicht unbedingt gerade die beste Lösung, weil viele Kreuzungspunkte, viele Behinderungspunkte dann dort drin sind. Das ist so ähnlich das Spiel, wie es auch leider beim Thema ÖPNV immer wieder läuft. Es wird zu viel. Ja, das Land Hessen übernimmt zu wenig Verantwortung bei der Planung, bei dem strategischen Denken für die ganze Sache und überlässt den Kommunen zu viel klein-klein. Das sieht man da, wo es auch wieder darum geht, wenn Nahverkehrspläne aufgestellt werden, wenn es darum geht, Verknüpfungen zwischen Städten herzustellen, sinnvolle Anbindungen der ÖPNV-Elemente, Bahn, Bus etc. untereinander. Da wird mehr aus örtlichen Bedürfnissen, aber nicht aus den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer gedacht, sondern mehr aus dem, was kann ich denn finanziell mir überhaupt leisten, etc. pp. Das gehört zwar immer dazu, aber das ist kein strategisches Denken, wenn ich das punktuell mache. Ich muss im Großen und Ganzen denken. Frankfurt hat Probleme durch die Einpendler, die mit dem Auto reinkommen. Guckt man die Wegebilanz in der Stadt an, ist die gar nicht so dramatisch. Dann haben die Autos einen etwa genauso großen Wegeanteil wie die Fußgänger.
Also Wegeanteil bedeutet eben pro zurückgelegten Weg. Also wenn ich von zu Hause zum Supermarkt gehe, wenn ich von zu Hause ins Schwimmbad gehe, wenn ich zu Hause auf den Spielplatz gehe, das sind jeweils einzelne Wege dann.
Genau. Und diese Wegeanteile, da ist der Autoverkehr zwar tatsächlich am höchsten, aber mit 34% gar nicht so dominant, wie man es meinen würde. Dadurch, dass aber die ganzen Pendler in die Stadt einfallen, morgens und abends wieder raus, erhöht sich dieser Anteil auf über 50%. Und da liegt das eigentliche Problem. Das heißt, Frankfurt und auch die Umlandkommunen können ihre Verkehrsprobleme nur gemeinsam lösen. Und das ist auch wieder so symptomatisch, wie es auch gerade bei diesem Radschnellweg passiert. Es wird zu viel in eigenen Kategorien gedacht und nicht zusammen.
Das wollen wir im nächsten Block noch besprechen, wie das aussieht mit diesen ÖPNV etc. Ich habe nochmal eine andere Frage. Ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, der Thomas, hat mir eine Info zugespielt. Die fand ich dann etwas zunächst überraschend und erstaunlich oder wie auch immer. Es gibt einen Kfz-Hersteller, der bietet ein sogenanntes Paintlife an. Das ist eine Farbe, eine Leuchtfarbe, in der sich die Radfahrerinnen und Radfahrer mit dieser Farbe, sage ich jetzt mal überspitzt, besprühen und die Fahrräder besprühen, damit die Autos sie nachts besser erkennen können zum Schutz, damit weniger Unfälle passieren. Ist das da die richtige Zuweisung, dass der Radfahrer, die Radfahrerinnen verantwortlich sind, um den Autofahrern die Last abzunehmen, Fragezeichen?
Also ich sag mal so, es macht schon Sinn, wenn man bei Dunkelheit passiv sichtbar wird oder dafür sorgt, dass man das ist. Erstmal natürlich, indem das Fahrrad beleuchtet ist. Und ich zum Beispiel fahre im Winter immer mit einer hellen Jacke, auch wenn das überhaupt nicht dem Modetrend entspricht. In Deutschland laufen die Leute im Winter alle rum wie auf einer Beerdigung. Schwarz, dunkelbraun, dunkelgrau. Ich verweigere mich diesem Trend konsequent und ziehe im Winter grellbunte Snowboardjacke oder sowas an, wo ich sehr auffällig mit bin. Oder man kann auch so reflektierende Schärpen oder Westen, ich hasse die Dinger zwar, aber sie machen irgendwo einen bestimmten Sinn, also dass man irgendwas Reflektierendes an sich hat. Sich einzusprühen, halte ich für Humbug, ehrlich gesagt, das muss nun wirklich nicht sein. Aber es macht Sinn, man ist als Radfahrer der Schwächere und man sollte darauf achten, dass der Autofahrer einen sehen kann. Und das muss ich schon sagen, ein paar Leute in unserer Klientel missachten das, waren in pechschwarzer Kleidung völlig unbeleuchtet, mitten in der Nacht und bei Regen durch die Gegend, das kann schief gehen.
So, noch kurze Frage an dich, Matthias, zum Abschluss von diesem ersten Block. Es gibt jetzt eine neue Generation von ICE, den ICE 4. Der wurde ja jetzt ein Stück weit gefeiert. Es läuft ein Probeprojekt, Probeversuch. Und was da dann auch der VCD hervorgehoben hat, ist, dass es jetzt endlich mal im ICE Fahrradabstellplätze gibt. Ich meine, ich finde es als Urlauber mit dem Rad mehr als überfällig. Und es sind sage und schreibe 8 an der Zahl. Wie schätzt ihr das ein?
Ja, das Angebot ist natürlich viel zu gering. Das war ja auch einer der Kritikpunkte an der ganzen Sache. Aber wir müssen uns natürlich auch eins vor Augen führen. Wir sind hier im RMV in einer recht komfortablen Lage. Wir dürfen umsonst Fahrräder mit in den öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen. Aber wenn das jeder macht, ist die Kapazität irgendwann mal am Ende. Dann sind die öffentlichen Verkehrsmittel wieder zu klein, weil überall Fahrräder rumstehen. Deswegen ist auch unsere Forderung, in solchen Situationen auch so weit zu denken, nicht immer das eigene Fahrrad zu benutzen, Sharing-Systeme zu benutzen, also Fahrräder auszuleihen oder auch Autos auszuleihen am jeweiligen Zielort, zu dem man hinfährt. Und vor allen Dingen auch das Thema, solche Sharing-Systeme überhaupt anzubieten. Da gibt es noch ein sehr großes Defizit. Wir haben hier in Frankfurt zwar schon ein relativ gutes Netz an Sharing-Systemen. Wenn man aber mal aufs Land rausfährt, zum Beispiel Endstation S2 Niedernhausen, ich muss die Strecke öfter mal fahren am Wochenende, da fährt nur alle 2 Stunden ein Bus. Da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass dort ein Carsharing oder auch ein Bikesharing steht, dass ich von da aus weiter das gescherte Fahrzeug mitnehmen kann und in die Umgebung fahren kann und dadurch schon mal Kilometer mit dem Auto vermeide, die erste Strecke mit der S-Bahn fahre und dann die letzten Kilometer, die ich sonst nicht erreichen kann, mit dem Auto über ein Sharing-System fahren kann. Für so etwas plädieren wir in dem Zusammenhang.
Ja, ihr seid immer noch bei Radio X im Hörerfenster Greenpeace Frankfurt zur Verkehrssituation in Frankfurt. Jetzt haben wir mehr so allgemein gesprochen. Im Kern gesund lautet das Thema Maßnahmen für eine gesunde Mobilität in Stadtzentren. Damit Städte eben eine höhere Lebens- und Aufenthaltsqualität bekommen und auch aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel Stickstoffbelastung, Stickstoffdioxidbelastung, Feinstaubbelastung umgesetzt werden können, braucht es eine Verkehrswende hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Matthias vom VCD, wie sollte denn diese Verkehrswende oder wie muss sie eigentlich aussehen, um diese Ziele zu erreichen?
Ja, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir alle müssen mehr multimodal unterwegs sein. Das heißt nicht nur mit auf ein Verkehrsmittel fixiert, sondern uns entsprechend den Wegeanforderungen, den Bedürfnissen auch mehr an andere Verkehrsmittel gewöhnen oder sie auch benutzen. Das heißt zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, ÖPNV benutzen und auch das Auto benutzen, aber dann eben möglichst in einem Sharing-System als E-Mobil. Das wird die Zukunft sein. Dafür muss die Politik aber auch entsprechend mit dabei sein, um die Weichen zu stellen. In Frankfurt gibt es da durchaus erste Ansätze. Es gibt den Masterplan 100% Klimaschutz, in dem auch das Thema Verkehr endlich mal eine Rolle mitspielt. Was müssen wir überhaupt tun, um im Verkehr die Verkehrswende zu erreichen? Da gibt es eine Studie und eine Untersuchung des Fraunhofer Instituts auch dazu im Rahmen dieses Plans, das ganz klar sagt, der motorisierte Individualverkehr muss weniger werden. Es muss viel mehr aufs Fahrrad umgestiegen werden und auf den ÖPNV. Das sind die zwei tragenden Säulen in Zukunft und müssen es auch sein. So sehen wir das durchaus auch. Aber dafür müssen eben auch Angebote geschaffen werden. Sowohl müssen die Voraussetzungen für den Fahrradverkehr verbessert werden, damit er von den jetzt 15% auf die mal geplanten 35% überhaupt anwachsen kann. Und genauso muss der ÖPNV attraktiver gestaltet werden. Bessere Angebote, bessere Kapazitäten, zuverlässigere Angebote und vor allen Dingen auch günstigere Fahrpreise, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist ein ganz entscheidendes Thema, woran es, wie wir alle wissen, momentan noch krankt.
Bertram, das Stichwort ist gerade eben gefallen, ist E-Mobilität, E-Bike, Pedelec, überhaupt mal zu kurzen Satz, wo ist der Unterschied? Das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden, aber vielleicht liegt es nur an mir. Ist das eine gute Lösung?
Ja, also wir jetzt als Verband begrüßen wir das Wachstumssegment Pedelec und E-Bike. Man muss einfach mal sagen, das Elektroauto floppt und das Elektrofahrrad brummt. Das hängt damit zusammen, dass das Elektroauto immer noch ein Auto ist, was eine Tonne wiegt und das Platzproblem nicht bewältigt. Und weil es den eigentlichen Konsumentenwunsch nicht richtig befriedigen kann, weil die Reichweite fehlt. Beim Elektrofahrrad ist das was anderes. Von einem Elektrofahrrad erwarte ich ja nicht, dass ich damit was nach Hamburg fahre, sondern ich fahre damit Strecken, was weiß ich, von vielleicht 15 Kilometern oder so. Und dafür reicht das. Und deswegen hat das Elektrofahrrad einen ziemlichen Boom erlebt die letzten Jahre und ist im Grunde genommen sozusagen der erfolgreiche Teil der E-Mobilität. Wobei ich mal sagen muss, zur E-Mobilität gehört eigentlich auch eine S-Bahn oder U-Bahn. Das ist auch Elektromobilität. Und nochmal zur Begriffsklärung, also ein Pedelec ist ein Fahrrad, wo man selbst mittreten muss und was bis zur Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern eine Anschubhilfe zur Verfügung stellt. Darüber hinaus dann nicht mehr. Wer also schneller fahren will als 25, muss es entweder mit Muskelkraft selber schaffen, der braucht dann in der Regel auch so ein Pedelec nicht.
Denn gerade auch 25 in der Stunde ist ein ganz ordentliches Tempo. Ja.
Es gibt natürlich auch Elektrofahrer, die noch schneller unterstützt werden. Das ist jetzt im Moment ein Grenzfall, das will ich hier nicht zu sehr vertiefen. Aber die Frage, gehören die noch auf Radwege oder nicht, ist im Moment auch noch strittig.
Wir hatten das vorher schon mal angesprochen, Matthias. Frankfurt als Pendler, Pendlerinnen, ein- und auspendelnde Leute, wird tagsüber zu einer Millionenstadt, weil rund 350 bis 400.000, ich weiß jetzt die Zahl nicht so genau, ein- und auspendeln. Da sind viele mit dem Auto unterwegs. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieser Autoverkehr, dieser Mief weiter und immer weiter zurückgedrängt wird. Die U-Bahnen, S-Bahnen, wenn ich da mal ab und zu mitfahre, sind ja zu diesen Hauptverkehrszeiten auch proppevoll. Ein Vergnügen ist das ja, das höre ich auch immer wieder viel von anderen Leuten. Ob das jetzt vorgeschobenes Argument ist, lassen wir mal. Das ist ja wirklich nicht immer das reine Vergnügen. Wie sollte denn das zu schaffen sein? Ich meine, es gilt ja allgemein der Tunnel hier in der Stadt als voll an der Kapazitätsgrenze.
Gut, der Tunnel ist natürlich das eine, Also der ist natürlich mit den bisherigen Fahrzeugen an der Kapazitätsgrenze und mit der bisherigen Technik. Man kann sich aber durchaus auch überlegen, die Fahrzeuge leistungsfähiger zu machen und das Ein- und Aussteigen leistungsfähiger zu machen. Das alles bringt natürlich Gewinne bei der Abwicklung. Zum Beispiel gibt es in der Schweiz schon doppelstöckige S-Bahn-Systeme, die man auch einsetzen könnte. Oder es gibt Systeme, wie man schneller die Leute zum Ein- und Aussteigen bringt. Das betrifft nicht nur die S-Bahn, das betrifft generell auch die ganzen Züge, die nach Frankfurt reinfahren und auch die U-Bahn. Also das heißt, mit etwas mehr Überlegung und dem Einsatz modifizierter oder neuer Fahrzeuge, die darauf achten, wären da noch Kapazitätssteigerungen möglich. Und man darf immer nicht außer Acht lassen, nicht nur was sich unter der Erde abspielt, ist relevant, sondern auch über der Erde. Wir haben oberirdisch ein Straßenbahnsystem, das noch deutlich ausgebaut werden könnte, auch mit Tangentialringverbindungen ergänzt werden könnte, sodass die Leute in schnellerer Reisezeit von A nach B kommen, weil sie nicht mehr über den Stern, über die Stadtmitte oder sonst wie fahren müssen. Dafür müssen diese Fahrzeuge aber auch entsprechend leistungsfähig werden. Also das heißt, es gibt es ja schon teilweise, wer ab und zu mal ins Stadion fährt zur Eintracht, da fahren dann die Züge in Doppeltraktion. Das heißt, da werden zwei Straßenbahnzüge zusammengehängt, müssen natürlich die Bahnsteige zulassen. Barrierefreiheit ist da der Stichpunkt. Entsprechend muss beim jetzigen Ausbau auf Barrierefreiheit auch schon darauf geachtet werden, dass leistungsfähigere Systeme überhaupt eingesetzt werden können in Zukunft. Und zum anderen ist ein ganz wichtiges Thema die Beschleunigung. Das heißt, Entschuldigung, der Vorrang für Busse und Bahnen gegenüber dem motorisierten Individualverkehr. Es gibt die Nahverkehrspläne in Frankfurt oder den Nahverkehrsplan. Da wird regelmäßig untersucht in mehrjährigen Abständen, was verbessert werden muss. Und die Untersuchungen dazu haben ganz klar gezeigt, die Beschleunigung in Frankfurt existiert quasi nicht mehr. Das heißt, Busse und Bahnen werden durch den motorisierten Individualverkehr ausgebremst, was wirtschaftliche Nachteile bedeutet und vor allen Dingen eben ein genauso schlechtes Vorankommen, wie wenn ich mit dem Auto fahre. Dort wird ganz klar und konkret vorgeschlagen, viel stärker den Vorrang für Busse und Bahnen einzuführen, so wie das in anderen Städten durchaus üblich ist. Fährt man nach Karlsruhe, nach Freiburg, auch im Ruhrgebiet, sind da ganz andere Situationen. Dadurch kann man auch die Kapazitäten des oberirdischen ÖPNV steigern und hier für Entlastung sorgen.
Ja, ich finde, da gibt es den netten Begriff, den du mir mal gesagt hast, von der Stadtbahn. Also ich finde, das hört sich schön an. Ist das, ich meine, man hätte da auch gute Möglichkeit, mal die Stadt zu betrachten, nicht nur unter der Stadt unterwegs
genau.
zu sein.
Genau, ja. Also generell geht es darum, ich meine, Stadtbahn ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Da gab es früher...
Ein spezieller Begriff,
die Stadtbahn. Genau. Ist ja auch nochmal ein Begriff, zum Beispiel statt der Nordmainischen S-Bahn gab es mal ein Konzept von ProBahn-Bus, auch dem VCD, dorthin eine oberirdische Bahn, die ähnlich dem Karlsruher Prinzip oberirdisch das Land abgrast und die Leute mitnimmt, zu bauen. Das wäre mit Sicherheit günstiger und in die Ortskerne führend auch viel attraktiver gewesen als das, was wir momentan haben in der Planung. Dafür plädieren wir natürlich in dem Zusammenhang, solche Systeme stärker auszubauen. Also man muss nicht immer unter die Erde gehen und es muss nicht immer eine S-Bahn sein, sondern es muss ein zum System passen, das eine zum System passende Ergänzung sein, die das System auch leistungsfähiger macht. Das können Gleisabschnitte sein, die ausgebaut werden, zweigleisig. Es können Gleisabschnitte sein, die elektrifiziert werden. Heute, weil du es angesprochen hast, 21. ist gerade ein Beitrag zu dem Thema, wie kann die Niedertalbahn leistungsfähiger werden. Solche Dinge müssen überlegt werden, weil das gehört alles in dieses Puzzle mit rein.
Langsam müssen wir ein bisschen einen Blick auf die Uhr werfen und bis so zum Ende hin. Wir hatten ja jetzt schon mal kurz angesprochen, die Stadtpolitik. Es gibt ja auch gute Beispiele in anderen Städten, wie Dinge funktionieren können. Sei das eine Maut, eine Stadtmaut und so weiter, kommen wir jetzt gar nicht mehr so wirklich dazu. Das, was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, sind zwei Dinge. Das eine ist zunächst mal, es gibt da ja die Projekte, Sperrung vom Untermainkai für den Fußgängerverkehr, also von Alte Brücke bis Untermainbrücke. Es gab das Thema Rückbau Berliner Straße. Es gibt die Diskussion um Tempo 30 auf den Stadtstraßen. Wie ist denn da der Stand der Dinge bei diesen Einzelpunkten? Ganz kurz, Bertram, noch.
Gut, gehen wir mal durch. Also das Mainufer freimachen vom Autoverkehr in dem genannten Abschnitt halte ich, sage ich jetzt mal so, aus städtebaulicher Sicht für richtig. Das ist meine Meinung als Bürger Frankfurts. Das hat jetzt gar nicht so sehr was mit dem Radverkehr zu tun. Aber ich kenne erfolgreiche Beispiele, zum Beispiel Düsseldorf oder Bremen, wo man das gemacht hat, sich das Flussufer in der Innenstadt wieder zu erobern. Und das hat also ganz erstaunliche positive Wirkungen gehabt. Und das ist aber eher eine städtplanerische Geschichte und nicht so sehr eine Verkehrssache. Rückbau Berliner Straße, also zurückgebaut wird die ja nicht, aber die Berliner Straße hat durchaus Luft für eine Radverkehrslösung. Auch selbst dann, wenn man vier Fahrspuren lässt, das geht schon, man muss sich ein bisschen Gedanken machen. Faktisch hat sie fünf im Moment, das muss nicht sein.
Tempo 30.
Und Tempo 30, wir sind generell der Meinung, jawohl, Tempo 30 Regelgeschwindigkeit und in Ausnahmen Tempo 50, und das wird dann extra ausgewiesen. Dann hat man viele Probleme schon mal ein bisschen abgedämpft.
Matthias, noch an dich ganz kurz zum Schluss die Frage. Finanzierung vom ÖPNV, du hattest vorher da die eine oder andere Andeutung gemacht, Stichwort Bürgerticket. Erachtet ihr das sowas für sinnvoll? Also jetzt mal unabhängig, ob es jetzt kommunal, Land oder Bund finanziert ist, eben mal grundsätzlich.
Ja, also natürlich muss man sich generell die Frage stellen, wie soll der ÖPNV in Zukunft finanziert werden? So wie es momentan läuft, dass der RMV immer wieder sagt, wir müssen 56% Eigenfinanzierung über die Fahrgäste erreichen. Alles andere geht nicht. Und immer wieder die Fahrpreise anzuheben, deutlich über die Inflationsrate, sodass die Fahrpreise immer mehr wegdriften aus diesem Gesamtgefüge, das macht den ÖPNV unattraktiv. Das heißt, Politik und auch RMV müssen sich überlegen, wie kann in Zukunft der ÖPNV finanziert werden. So wie es momentan ist, geht es nicht. Es gibt seit vielen Jahren verschiedene Vorschläge. Es muss endlich jemand her, der sich hinter das Thema setzt und sich darum kümmert und eine Lösung ausarbeitet und vorschlägt und mit den entsprechenden Betroffenen verhandelt. Momentan wird einfach immer nur hin und her geschoben. Land schiebt auf Bund, Bund schiebt auf die Länder und wieder auf die Kommunen. Die ÖPNV-Finanzierung ist momentan ein so undurchsichtiges Verfahren, dass es kein Wunder ist, dass es so viele Probleme bei dem Thema gibt. Bürgerticket generell halten wir eigentlich für eine gute Sache. Wir haben etwas anderes vorgeschlagen in einer ersten Studie, die wir haben erstellen lassen. Da geht es um die Nutznießerfinanzierung, für die eigentlich auch das Land Hessen plädiert. Das heißt, jeder, der einen Nutznießen hat, zum Beispiel, schauen wir mal auf die Zeil, dort kommen 66% aller Kunden mit dem ÖPNV. Dort werden aber im Gegensatz zu dem den Autofahrern immer Vergünstigungen gegeben, nämlich wenn man dort parkt, kriegt man dort sein Kärtchen abgestempelt, um dann umsonst im Parkhaus stehen zu können. Der ÖPNV-Nutzer gehen leer aus. Solche Unternehmen sollten sich beteiligen an der ÖPNV-Finanzierung, denn sie haben einen Nutznießen aus dieser Sache. Ein Großteil der Kunden kommen mit dem ÖPNV. Das ist ein Element. Und das andere Element sind dann extrem günstige Fahrpreise. Zum Beispiel wie Wien die Jahreskarte für 365 Euro. Das heißt 1 Euro pro Tag. Und man kann den gesamten Verkehrsmittel nutzen. Das ist ein richtiger Ansatz unserer Ansicht nach. Und der sollte auch vorangetrieben werden. Nur dafür müssen sich endlich mal die politisch Verantwortlichen auf den Hosenboden setzen.
Gut, vielen Dank bis hierher. Ihr könnt jetzt noch ganz kurz sagen, wenn Leute, die jetzt dazugehört haben, sich für eure Arbeit interessieren, vielleicht sogar ehrenamtlich mitarbeiten wollen, wie können sie es zu euch finden? Bertram, zuerst mal für dich, ADFC.
Ja, es ist ganz einfach, also über die Internetseite adfc-frankfurt.de und dann sieht man schon genug und kommt sehr schnell zum Ziel.
Matthias von VCD.
Ja, bei uns ist es so, unsere Internetadresse, Homepage ist www.vcd-rhein-main.de. Wir treffen uns üblicherweise einmal im Monat, um uns zu bestimmten verkehrspolitischen Themen auszutauschen, wie Tarife oder auch Stadtentwicklung, ÖPNV. Das wird dann normalerweise auf der Homepage veröffentlicht oder eben die dort genannten Kanäle, Kontaktadressen nutzen, um uns anzuschreiben.
Ja, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Das war Bertram Giebeler vom ADFC in Frankfurt und der Matthias Biemann vom VCD.